Hallo und herzlich willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenhol und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Solingen. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken.
Hallo zusammen.
Ja, lieber Carsten Busch, du bist heute hier und ich verrate mal eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum das so ist. Die Pandemie hält an. Wir haben jetzt mittlerweile Februar 2021 und gerade stand wieder die Verlängerung des zweiten Lockdowns an. Wir haben also noch viel damit zu tun. Und wir haben uns gesagt, es gibt einige Branchen, da geht es besonders heiß her. Eine davon ist die Gastronomie und du bist da mittendrin.
Das stimmt wohl, ja. Wir sind mittendrin, stand nur dabei.
Du bist mittendrin, stand nur dabei. Mit dir verbindet man hier so in Solingen zwei Begriffe. Das eine ist Food Factory und das andere ist Busch Brinkt's. Das ist ein echter Zungenbrecher im Übrigen. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du da?
Das sind zwei Paar Schuhe. Das ist einmal die Food Factory, die ist auf der Meerstader Straße. Da ist ein reines Dailies. Das ist von montags 11 bis 16 Uhr und bis freitags also geöffnet. Also ganz normal in der Woche sind wir drin.
Das hast du aber schon weit vor Corona ja gemacht. Ne?
Das hatte am 5. November hätten wir Fünfjähriges gefeiert. Die Feier ist mehr als ausgefallen. Und die Firma der Busch Brinkt's, das ist das Catering, was wir machen. Das betreibe ich seit 8 Jahren, habe ich da ein Gewerbe drauf. Brauche ich nicht zu sagen, im Moment catern.
Na, da kommen wir gleich zu. Kommen wir erstmal zu dir. Du bist gelernter Koch?
Ja, genau. Ich habe meine Ausbildung hier in Solingen gemacht. Das ist 1984. Ja, mein Schwede. Peter Fahner, Schmalzgrube Solingen, heißes Laster. Andere Zeiten, aber hat mich auch ein bisschen geprägt, ja. Und danach war dann erstmal ein paar Wanderjahre kurz.
Ja, Wanderjahre gehören dazu, hast du auch wirklich noch gemacht.
Ja, das wollte ich ja unbedingt. Ne? Mein Vater hat damals gesagt, geh mal schnell zur Bundeswehr, dann kannst du danach machen, was du willst. Habe ich gesagt, Papa, es gibt auch Zivildienst. Nein. Also.
Und wo warst du überall?
An der Nordsee war ich ein bisschen, Österreich, also jetzt nicht so weit weg, aber war schon eine schöne Zeit, dass man auch mal diese Saisongastronomie kennenlernt. Das ist halt wirklich der Ausdruck, wenn man sagt, knüppeln. Also das 6-7 Tage ist da gang und gäbe, 10-12 Stunden teilweise.
Ja, mein Bruder hat immer gesagt, der ist nämlich auch gelernter Koch, der hat gesagt, Frank, immer wenn die anderen frei haben, dann mussten wir arbeiten.
Ja, ja, das ist so, das weiß man vorher. Ne? Aber ich komme aus der Gastronomie, meine Eltern haben auch Gastronomie gemacht, 25 Jahre das Haus Kraft in Solingen. An sich hätte es da ja besser wissen, aber das war immer schon so meins. Ne? Also,
naja, aber du warst ja jetzt sicherlich am Anfang Angestellter und dann, was hat dich denn dann mal zum Entschluss gebracht, dann selbstständig zu werden?
Das ist irgendwie, denke ich, beim Koch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Also man sagt ja, dass man da mal so wirklich seins machen kann und. Jetzt habe ich dann auch immer überlegt, Gastronomie hast du an sich viel, auch in Solingen, finde ich, auch viel Gutes. Aber so Abendgastronomie wollte ich nicht zwingend noch machen, weil, denke ich, ja, so ein bisschen mit Familie, das ist dann auch immer sehr schwer. Und die Idee mit Dailies kam, ich habe Musicals begleitet.
Also Dailies, ne, ist halt eben das, was das du sagst, nur von 11 bis 16 Uhr.
Genau,
ne?
Und dann waren wir auch in Hamburg, in Berlin und in München. Aber gerade Hamburg war so prägend, da sind die wirklich an jeder Ecke. Und ich dachte, das ist echt eine gute Sache, mittags was anbieten mit einer wechselnden Wochenkarte. Und das fand ich halt cool. Dann hast du Wochenende frei, kannst du dann noch dein Catering-Geschäft machen. Bin da am Anfang ein bisschen belächelt worden in Solingen. Nur Catering, nur Dailies, Mittagsgeschäft, das wird nichts, kannst du vergessen. War schwer am Anfang. Ich habe es dann wirklich alleine gemacht mit meiner Frau. Ne? Ich habe ein bisschen vorne mitgekennert, wie das halt am Anfang ist, wenn man kämpfen muss. Abends auch noch die Küche geputzt. 60, 70, 80 Stunden. Und dann kam Wochenende Catering. War dann aber recht schnell eine sehr gute Win-Win-Geschichte, dass du durch Catering und die andere Geschichte vom Catering wieder Leute in die Food Factory bekamst. Und dann ist das wirklich eine Sache, die organisch gewachsen ist. Da sind da wirklich ganz gut aufgestellt mittlerweile. Bist halt...
kommen wir gleich zu. Sagen wir noch ein paar Mal. Damit man erstmal versteht, aus welcher Grundlage du kommst und was du dir... Das heißt, du hast ja selber überlegt, hast geschaut, was die anderen machen, hast dann gesagt, das kann auch hier
Scheuklappen.
Ja.
Hast das durchgezogen, klar, knüppelst natürlich. Jetzt, wie viele Leute habt ihr dann heute, die denen ihr einen Job geben könnt?
Ich habe 5 Festangestellte. Und durch diese Sache jetzt halt, wo wir gleich nochmal drauf kommen, habe ich mich natürlich leider von ein paar trennen müssen. Ne? Also es ist die Sache mit den Fahrern, weil wir halt nicht ausfahren. Das war auch nicht mehr machbar. Das Wichtigste war mir, dass ich den Gros habe. Ne? Ich habe vorne eine super Servicekraft und 2 richtig gute Köche und noch 2 Leute drumherum, die wirklich auch gut sind, die sich ein bisschen organisieren mit Fahren. Die konnte ich Gott sei Dank erstmal alle halten. Ne? Das ist wichtig. Also ich habe 6 Festangestellte dort, ja.
Ja, sauber. Und kommen wir mal jetzt in den sanften Einstieg in unser Thema. Gibt es noch Korridore zum Umdenken heute? Beziehungsweise wie sieht die Zukunft der Branche aus? Wie viel Essen hast du denn heute rausgegeben?
Ja, das will ich dir nicht genau erzählen. Nein, das ist, also ich
muss. Waren es über 100?
Müsste ich nachzählen, ich glaube schon, ja. Doch, ich kann an sich von dem Bereich nicht meckern. Also mit der Food Factory, das läuft wirklich gut. Das Problem ist halt, wir haben ein reines To-Go-Geschäft. Das ist einmal eine wirtschaftliche Sache, die fehlt. Du verkaufst keine Getränke. Die Leute, wenn die länger sitzen bleiben, verkaufst auch ein paar Getränke. Das fällt natürlich ganz klar, ist logisch, weg. Du musst Verpackungen kaufen, wo du manchmal denke ich, um Himmels Willen. Dann ist da auch eine Organisation hinter, weil du schwer an diese Sachen mittlerweile rankommst. Ja.
Mhm. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Wir haben vorher schon ein bisschen To-Go-Geschäft gehabt. Also ich würde sagen, 30% hatten wir von den Leuten, die kamen, mittags zum Essen kamen, hatten wir 30% To-Go. Dann habe ich halt immer diese kompostierbaren genommen, weil da lag mir was dran, denke ich, komm, dass du das vernünftig machst. Sind ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht, dass es so rausreißt. Wenn du am Tag 100 Essen machst, also ganz einfach, braucht man keinen BWL für Studie zu haben, hast du 30, 40 Verpackungen. So, jetzt hast du 100 Verpackungen. Was das in der Woche, im Monat, im Jahr ist, ist schon ein Brett. Ne? Hinzu kommen, wir beliefern Firmen. Also wir haben 4 feste Verträge in Solingen mit 4 Firmen. Stellen morgens online, wir packen das ab und fahren es hin. Dort haben wir auch mal mehr Weg genommen. Jetzt bin ich natürlich sehr vorsichtig wegen dieser Hygienegeschichte. Die ist da gespült von, hier gespült von, der hat es in der Hand, der hat es in der Hand. Habe ich gesagt, seid mir nicht böse, machen das mal die Finger von. Also habe ich dort auch noch Verpackungen. Das ist auch schon, auch jetzt vom Umweltgedanken her schon, ich muss sagen, muss ja auch nicht sein.
Ja.
Ne, der Einschnitt ist auf jeden Fall da. Das ist wirklich, das merkst du schon.
Ja, aber deswegen frage ich auch ein bisschen tiefer nach. Das heißt, du hast auch dein ganz normales Geschäft halt eben auch schon wieder anpassen müssen,
ja,
damit es überhaupt funktionieren, ja, kann. Siehst klar Nachteile, Vorteile, ja, auf jeden Fall die zu kompensierenden Nachteile siehst du. Mhm. Mit manchen Kompromissen muss man umgehen. Das Event-Catering-Geschäft ist aber brach.
Ist total brach. Das ist seit Oktober.
Seit Oktober.
Also gar nicht. So hat es dauert. Ich glaube, im Oktober hatten wir noch 2, 3 kleine Geschichten. Dann war das noch so in der Sache, die man dürfte. Aber das brach dann schon weg. Also das war letztes Jahr, hatten wir, glaube ich, um die 130 Absagen von Veranstaltungen.
Ja.
Da sind jetzt Riesensachen bei Firmenfeiern, Hochzeiten, also richtig schöne Runden, aber auch, was weiß ich, ein 30. Geburtstag, sowas, das nicht so tragend ist. Aber es ist schon eine Summe, die da am Umsatz wegbricht. Vor allem du am Anfang des Jahres noch nicht so damit gerechnet hast. Also
ja,
keiner hat damit gerechnet, denke ich mal, in diesen Ausmaßen.
Bist du denn berechtigterweise, wenn du sagst, dass da die ganze Branche ja quer lag, auch in den, ja, das Wort will ich gar nicht benutzen, nicht in den Genuss, sondern in die Möglichkeit auch von diesen staatlichen Hilfen gekommen, oder ist das bei dir außen vor geblieben?
Doch, das war, das beim ersten Lockdown hat es gegriffen. Das war diese erste Soforthilfe.
Ja, die sogenannte Novemberhilfe war das, ne?
Nee, das war ja beim ersten Lockdown, der war ja im März.
Ach, Lockdown hast du gesagt, Entschuldigung. Ja,
achso, Entschuldigung, ja, genau. Das war diese erste Soforthilfe. Das war nicht die Soforthilfe, das war diese erste Hilfe. Ich weiß nicht mehr, Corona-Hilfe, die habe ich bekommen. Und das erste Überbrückungsgeld. Mhm. Am 2. sind wir gerade dran, ist aber ein Hin und Her und Hin und Her. Also wir sprechen davon September, Oktober, November, Dezember.
Das ist das, was man jetzt über den Steuerberater dann
ganz
einreichen
genau,
muss.
Ganz genau, da sind wir noch dran, das ist halt ein Hick und Haar, aber da kümmert der sich drum, sonst schläfst du gar nicht mehr. Ne? Also ich hatte die Zahlen, wir haben da durchgeguckt und dann denkst du auch, was ist denn hier los? Ne?
Gut, aber ich sag mal so, jetzt im Moment ganz Deutschland diskutiert darüber, dass da so gut wie gar nichts funktioniert, stimmt ja anscheinend nicht ganz. Also du hast durchaus, ist es natürlich Aufwand, aber ja. Ich sag, meine Mutter hat immer gesagt, Frank, es ist immer Aufwand, das Geld Dritter zu bekommen. Ja, es ist egal wie, ob du es verkaufen musst oder halt über den Weg. Aber grundsätzlich bist du dran und für das Geschäft, das halt eben gar nicht mehr geht, ist zumindest Hilfe in Aussicht.
Genau.
Kommen wir mal zu deinen zwei Beinen. Das eine Bein hast du jetzt beschrieben, das funktioniert, wo du dich anpassen musstest, das andere liegt brach. Das eine Bein hilft dir jetzt, können wir ja offen drüber springen, zu überleben.
Ja, also wenn das nicht wäre, wäre es vorbei. Also man kann sich mal ja ausrechnen, wir hatten den ersten Lockdown im März, da liefen die ganzen Hochzeiten weg, also ins Sommerreingeschäft, Konfirmation, Kommunion, Firmenfeiern, das war weg. Dann kommt der zweite, dass das Weihnachtsgeschäft und Herbst weg war. Also du hättest gar nichts gehabt. Katastrophe. Deshalb war das große Glück, dass die Food Factory da war und lief. Die läuft natürlich, wie gesagt, nicht wirtschaftlich annähernd so, wie man es braucht. Aber es ist auch Geld da, mit dem man arbeiten kann. Trotz allem ist es nicht deckend. Also da ist nicht die Chance da im Moment. Ne? Aber
nicht
es ist,
die Chance.
Nein, es ist aber jetzt nicht so gravierend.
Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, also wir sprechen heute über dich und deinen Fall, damit wir den anderen mal eine Idee davon geben können, ob sie bestimmte Dinge einfach sein lassen sollten oder vielleicht mal angehen sollten. Mhm. Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand sagt, Mensch, Carsten, dann mache ich doch auch mal so einen Bringedienst, so einen Lieferservice. Mhm. Geht das mal eben so aus deiner Sicht oder muss man da vieles bedenken, was man vielleicht in der ersten Naivität so nicht sieht?
Also jetzt in der jetzigen Zeit, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen, ist ein Selbstmord. Ne? Kann ich nur jeden von abraten. Also da kann man sich auch angenehmer leben vermiesen. Wenn man ein gestandenes Geschäft hat, gibt es Möglichkeiten, was zu machen. Man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen. Ne? Also ich sehe die Sache, das ist meine Sicht der Dinge, ich will jetzt hier nicht belehrend klingen, wenn du mittags was anbietest, sind die Leute eher bereit zu sagen, komm, um die 10 Euro Mittagessen, das ist okay. Du kannst auch nicht alles machen, ist logisch, weil Transport, es gibt nichts Schöneres, als wenn das Gericht aus der Küche auf den Teller an zu dem Gast kommt. Die Qualität ist top. Beim Transport, beim Abpacken polierst du. Das ist immer so, auch bei Buffets, sage ich den Leuten, den Gästen, mit denen ich dann was bespreche, immer. Das ist so. Und es kommt natürlich die Sache dazu, wenn du was essen willst, möchtest du natürlich auch, ich persönlich, immer gern essen gehen. Ich möchte was sehen, ich möchte ein Glas Wein oder ein paar Bierchen dabei trinken. Das ist natürlich nicht da gegeben. Ich könnte aus meiner Sicht sagen, die Sache mit dem Mittagstisch ist gut, wenn sie läuft. Aber man muss da gucken beim Preissegment.
Also, das heißt, abends würdest du sagen, das funktioniert so äußerst schwierig bis eher gar nicht?
Ich würde sagen, ich behaupte mal, es ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Unter der Woche, am Wochenende ist es schon wieder was anderes, aber unter der Woche, ich weiß es auch von ein paar Kollegen, die sagen, es ist echt wirklich, wirklich richtig schwer. Und am Wochenende ist das schon eher, die Leute sagen, boah, nee, ich habe die ganze Woche gekocht, jetzt lass ich mir mal was bringen oder wir holen mal was.
Ja.
Ne? Aber mittags kriegst du da, denke ich, schon noch was verkauft. Wie gesagt, aber da gibt's, und das ist, behaupte ich auch wirklich, eine magische Grenze, ist die 10.
Okay.
Guck, dass du da was unter 10 Euro machst. Ne? Und das ist nicht so einfach, wenn du Qualität produzieren willst und gute Sachen produzieren willst, dann musst du schon gucken, dass du ein bisschen was verkaufst.
Genau, jetzt muss man nämlich das vielleicht nochmal vertiefen. Wer dich und deine Gerichte nicht kennt, ich will das mal etwas so beschreiben. Es sieht toll aus, es riecht gut und dummerweise
so wie ich.
Schmeckt es auch noch gut. Ja, großartig, das letzte nicht.
Ja,
es schmeckt auch noch gut, es ist sehr... ja, ich würde sagen, es ist eine sehr geerdete Küche. Ja? Wenn du Kartoffelstampf kriegst, kriegst du Kartoffelstampf. Da ist dann auch Butter drin, da ist auch Salz drin und da wird jetzt nicht gerade vielleicht auch noch Petersilie drüber, damit es gut aussieht. Also wirklich eine gute Küche und das ist Qualität. So, jetzt ist es auch so, ich kann natürlich in jeden Grill, jede Pommesbude zurzeit, kann ich ja auch to go, auch abends. Die laufen übrigens.
Ja, die laufen sehr gut sogar.
Ja, die haben jetzt neue Kunden, die sie bislang nicht hatten. Das heißt, also wir dürfen ja durchaus unterscheiden, wir reden hier jetzt über gestandene, gute, mittlere bis gehobenere Gastronomie und wir reden jetzt gerade nicht über den Grill. Ne, der Grill selber, der scheint sich, also ich habe jetzt noch nicht viele dieser Sachen gesehen, wo es nicht laufen könnte, aber vielleicht mag ich da auch nicht in jede Ecke geguckt haben. Ne? So, kommen wir zu dir zurück. Also das heißt, Mittagsgeschäft, ja. Abendsgeschäft sagen deine Kollegen und Kolleginnen sagen durchaus, wow, das ist aber echt eine harte Zeit. Wir nutzen das, um zu überleben, damit wir in den guten Zeiten, die dann kommen, wieder angreifen können. Jetzt Frage an dich, wann kommen denn die guten Zeiten wieder?
Frage an dich zurück, weil ja, ich weiß es leider nicht.
Warte, nehme ich den Ball auf. Frage an dich zurück, wann kommen die guten Zeiten wieder?
Ist schwer. Also wir hatten ja im Voraus mal, hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich sehe da vor April, Mai nicht viel Licht. Und ich sag mal, gestern habe ich eine gute Aussage gehört. Wenn das Wetter besser wird, wird es auch ein bisschen besser. Die Stimmung wird besser. Die Möglichkeiten draußen zu sitzen, die denke ich, müssen wir da sein dann. Ne? Weil die Leute wollen auch raus. Ich merke das an Gesprächen mit Leuten, die bei mir abholen. Die sagen, Mensch, Busch, ich will mal mittags wieder hier sitzen, mal eine halbe Stunde was anderes sehen. Ja? Und wenn draußen ist halt die Gefahr nicht so groß, sich da irgendwie zu infizieren. Die Zeit wird uns helfen, Impfstoffe werden uns helfen. Ich kann es nicht absehen, nur ich denke natürlich jetzt auch, irgendwann muss mal was passieren. Also wir können das ja nicht noch 2 Jahre schaffen.
Auch wenn es wehtut, was meinst du mit muss mal was passieren? Du sagst auf der einen Seite, das Wetter wird besser, die Leute Außengastronomie, sie wären willig, glaube ich auch. Die ziehen sich 2 Mäntel an, setzen sich draußen hin.
Ja, ja.
Im Moment stehen aber Abstandsregelungen, Treffen nicht mit mehr als dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person. Das heißt, es müssen ja ein paar Regeln, die heute gelten, zurückgenommen werden. Das hat meist etwas mit, wie viele Menschen dürfen sich auf welchem Raum treffen.
Genau.
Unter welchen Bedingungen, da hast du recht, da ist so ein erster Silberstreif draußen. War ja letztes Jahr im Sommer tipptopp. Das war, ich weiß gar nicht, wann es mal einen Regentag gab. Also die Gastronomie konnte sich draußen letztes Jahr wirklich durch. Aber jetzt stellen wir uns aber mal vor, also wahrscheinlich kriegen wir beide, also ich bin Jahrgang 67, ich werde wahrscheinlich nicht vor Dezember den ersten Impftermin bekommen. Da es keine bessere Behandlung von Geimpften zu Nicht-Geimpften geben soll, nach jetziger Diskussion, kommen die einen auch nicht früher als die anderen in ein Restaurant wieder zurück. Wenn man sich das so alles anschaut und dann die Mutationsdiskussion oder ob Kindern auch noch geimpft werden sollen, wenn wir beide mal ehrlich sagen, dann sieht das nicht gut aus für 2021. Für die Gastronomie generell.
Ja, okay. Ich versuche da jetzt ein bisschen optimistischer zu sein. Nach dem letzten Jahr musst du natürlich gucken, das war ein Jahr für die Tonne, um es ganz einfach auszudrücken. Ja, aber eine große Tonne. Wenn ich jetzt sagen würde, ich sage, mein Gott, wenn das dieses Jahr alles nichts mehr wird, dann müsste man ja auch wirklich sagen, was mache ich? Also ich mache so ein Jahr kann man vielleicht einmal schaffen, also sprich ein Jahr, das letzte. Vielleicht schafft man noch ein halbes, dreiviertel. Aber irgendwann sagst du auch, puh, das geht nicht. Das schaffst du wirtschaftlich nicht, wenn du da Verluste einfährst. Das muss ja irgendwo herkommen.
Das heißt also, ja, also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht Lust auf eine Negativdiskussion, aber es hilft ja nichts. Wenn wir darüber nachdenken, was kann man tun, wenn man in einer solchen Situation ist, dann wäre ja eine Sache, wie du gerade sagst, irgendwann darüber nachdenken, Reißleine ziehen.
Ja, natürlich.
Das ist Schluss. Die weitere Verschuldung muss man sich sehr gut überlegen. Ist sicherlich ein Unterschied, ob du Pächter bist oder ob du Eigentümer bist der Immobilie. Da gibt es vielleicht auch nochmal Nuancen. Das ist das eine. Ist aber ein fairer Tipp, ein ehrlicher Tipp. Ja? Damit hat man ja auch den Steuerberater an der Seite.
Ja,
und man muss auch irgendwann dann für sich mal bewusst entscheiden. So. Jetzt sagen wir mal, die Reißleine ziehen, wo können die hin? Die haben ja was gelernt, die sind ja vernünftig unterwegs, was machen wir mit denen?
Ja, das ist eine schwere Frage, das ist wirklich eine schwere Geschichte. Das hat es auch, glaube ich, noch nie gegeben, einen Überschuss an Köchen. Ne? Also wenn du früher als Koch, also man brauchte nicht viel Papiere mitnehmen, man hat gesagt, ich guck dir das mal ein paar Stunden an hier, mach mal eine Woche mit und dann wurden Verträge unterschrieben. Meistens wurden keine Verträge unterschrieben, da wurde sich die Hand geschüttelt. Heute sieht das anders aus. Ne, also die Köche stehen auf der Straße. Es ist so, Servicekräfte stehen auf der Straße. Man darf ja auch nicht vergessen, Gastronomie steht nicht nur aus Köchen und aus Gastronomie. Küchenhilfen, ganz wichtig, Spüler, das sind alles wichtige Faktoren, wenn die gut sind. Fahrer, die Buffets rausfahren, wo sollen die alle hin, Frank? Was sollen wir mit denen machen? Wir reden hier von, ich glaube, 600.000 Angestellten in der Gastronomie ohne diese 1-Euro-Jobber oder Aushilfen, die geringfügigen Aushilfen. Es ist schwer. Ich weiß, da weiß ich wirklich keine Antwort drauf.
Was soll ich machen? Also was wir ja hier machen ist, niemand erwartet von uns beiden, dass wir die Lösung für die Rettung der Welt haben. Aber du hast gerade die Fahrer angesprochen. Klar, im Moment gibt es einen Boom von Last Mile Logistik. Die hätten eine Chance.
Ganz genau.
Eine Kellnerin, ja.
Das ist schon schwierig.
Also schwierig.
Einzelhandel vielleicht, läuft auch gerade super.
Ja, tatsächlich ist es so, dass viele dieser sogenannten Discounter, viele Leute natürlich suchen für die Lager. So, das sind aber alles Tätigkeiten. Also wenn du häufig Kellnerinnen und Kellner fragst, warum sie ihren Job lieben, weil sie mit Menschen zu tun haben.
Ganz genau.
Ne, und im Regal hast du jetzt mit Menschen herzlich wenig zu tun. Klar muss man manchmal im Leben in den sauren Apfel beißen, aber vielleicht wäre ja auch für dieses Klientel der Kontakt zu Menschen gut in Bereichen wie zum Beispiel der Jugendhilfe. Leider braucht es dort mehr in Pflegeheim. Ist aber immer ein Riesenschnitt im Leben, quasi natürlich, von seinem Traum und Ursprung sich loszulösen. Aber ich sag mal, bei manchen Sachen gibt es Ansätze, aber beim Koch tatsächlich, so viele Kantinen neu werden ja nicht gebaut.
Also wir sprechen ja von der Gemeinschaftsverpflegung, sprich Altenheime, Krankenhäuser, Schulkantinen und. Ich habe eben noch ein Beispiel gehabt, das ist ein Caterer, der macht 10.000 Essen am Tag. Jetzt brauchst du nicht denken, dass da 100 Köche rumlaufen. Das ist Technik, das ist Logistik, Convenience, weil das Essen darf ja auch nicht viel kosten. Der wird nicht sagen, pass auf, ich stelle mir jetzt mal eben 100 Köche ein. Also man spricht ja da auch von Lohnkosten, wo du sagst, 100 Köche. Ich sehe da, seh da keine Lösung. Und deshalb sage ich, es wird im Sommer besser werden.
Ja.
Und es wird irgendwann wieder, es muss ja irgendwann mal vorbei sein. Das kann uns ja, es wird uns begleiten, aber doch, ich hoffe, nicht unser Leben lang. Ne, also ich bin jetzt auch 67er-Jahrgang. Werde noch 30, 40 Jahre leben.
Ja, selbstverständlich.
Und dann gehe ich in einer. Dann kann ich dann auch noch da kochen. Aber irgendwann wird, denke ich mal, also das hoffe ich, das denke ich, wieder eine bisschen Normalität kommen.
Ja, versuchen wir vielleicht nochmal eine Brücke zu schlagen in eine Chance. Letztens haben wir diskutiert, wenn man einen großen Saal nimmt, einen sehr großen Saal, wie ein Messegelände oder wie unser Theaterkonzerthaus hier in Solingen, dann könnte man da viele Tische unterbringen und man würde vielleicht 3-4 Restaurants und Köchen die Möglichkeit geben, dort dauerhaft mit Abstand mit und so weiter. Vielleicht muss man sich auch mal dahin wagen zu völlig neuen Formen einer gastronomischen, ja, das würde ja voraussetzen Kooperation. Genau. Das würde die Frage ist halt eben, ob man aufgrund dieser Situation, wo selbst du sagst, Mensch Frank, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ja, ob man dann nochmal sagt, Mensch, dann lass uns doch mal richtig, nicht das Wort querdenken, passt hier nicht, anders denken, disruptiv denken, würden jetzt Berater sagen, also mal wirklich sich von dem Thema lösen oder halt eben, so wie du sagst, versuchen, eine neue Lebensberufsplanung anzugehen, ja.
Okay, ich meine, der Beruf Koch hat natürlich viele, viele Chancen, ne? Du kannst in die Lebensmittelüberwachung gehen, machst du dir viele Freunde. Also, das ist Quatsch. Lebensmittel ist ja auch eine Sache, über die heute diskutiert wird. Die Leute
Ernährungsberatung.
Ja, ganz genau, wollte ich sagen, das ist eine schöne Geschichte, wenn man da Spaß hat. Aber ich kenne halt viele Köche, ich würde mich auch dazu zählen. Wir wollen an die Pfanne. Ja? Also viele sagen, ich verstehe sowieso nicht, ne? Wie kann man sich so was antun? Hitze, Schlacht und. Also gerade bei uns mittags, wenn wir da, wo es richtig kracht, machen wir da 160 Essen. Also ich sag mal, ich brauche abends keine Flasche Bier, ich schlafe auch so ganz gut. Trinkst du trotzdem angeblich. Ja. Die Köche wollen das auch. Ne? Also du bist Koch, weil du das magst oder liebst, ja, einen Teller anzurichten, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Ja, natürlich will man das auch hören, weil das ist aber lecker. Das gehört dazu. Jeder Koch sagt, natürlich nicht gern, ist ein Schwätzer. Das ist der Job, wo man Koch wird. Jetzt stell die mal irgendwo hin. Ja, ist jetzt bitte nicht werten zu verstehen. Der möchte nicht Brot verkaufen in der Bäckerei. Bitte, ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist ein toller Job. Ich bin froh, die Damen sind immer nett. Ich freue mich, wenn die mir erzählen, was da drin ist und. Das möchten die wenigsten Köche machen, behaupte ich.
Nein, du gehst ja mit dem Thema genauso, wie wir das auch wollen. Wir möchten niemanden vor den Kopf schlagen, aber wir möchten schon am Ende von so einer Diskussion dann mal klar sagen, okay, Leute, ein paar von euch werden sich umstellen müssen,
das auf
anscheinend.
Jeden Fall. Natürlich.
Und da hilft auch kein Schönreden.
Nein.
So sehr man seinen Job liebt oder nicht, aber dann so, und dann gibt es ja auch Möglichkeiten, in so einem Netzwerk den Menschen zu helfen, sich zu verändern. Das geht bis dahin, dass wir auch staatliche Institutionen haben, die Umschulungen ja finanzieren, genau. Und so, und die sich natürlich jetzt auch schon Gedanken machen, wie kann man solchen Menschen helfen. Aber du, wir sind auch gleich am Ende unseres wirklich spannenden Gespräches, weil wir natürlich jetzt über etwas sprechen, was nicht nur Freude macht. Ja? Deswegen lass uns mal ein bisschen ausklingen, wenn du jetzt nach Hause kommen würdest, was würdest du denn am allerliebsten essen?
Ich bin kein Abendesser, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da warten drei Frauen und das ist mal ein bisschen hektisch. Ne? Wenn alle da sind, sind es vier. Aber ich kann dir sagen, was passiert. Heute ist Mittwoch und ich habe Pfannkuchen versprochen und ich habe schon auf der Morgen auf der Fahrt zur Arbeit gedacht, warum hast du das gemacht? Aber ich freue mich dann. Ich mache dann mit den Mädels Pfannkuchen, die rühren den Teig mit. Ich habe dann noch zwei kleine da rumlaufen und dann mache ich so 20 Pfannkuchen und dann sind die Damen glücklich und dann darf ich auch mal ein bisschen beim Fernsehprogramm mitbestimmen.
Carsten, und deswegen machst du es, weil du die anderen Menschen damit glücklich machen kannst.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, warum ich das gemacht habe. Und ich würde es auch nochmal machen, auch trotz dieser Lage gerade. Nein, aber ich esse da nicht mit. Ich freue mich dann, wenn sie Spaß haben.
Ja, cool. Aber ich finde, das ist eigentlich, hast du sehr schön ausgedrückt, Kochen ist ein Beruf, den macht man zwar auch, um sich selbst eben einer Berufung hinzugeben, aber eigentlich will man den anderen Freude bereiten. Man freut sich, dass die anderen ein gutes Essen bekommen. Ja. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir viel Gesundheit, beruflich weiterhin Durchhaltevermögen und die richtigen Entscheidungen.
Allen Kollegen auch nicht jetzt aus der Branche, Gastronomie und Einzelhandel. Vielleicht darf ich nochmal abschließend ganz schnell was reinschmeißen. Es sind Leute noch schlimmer dran. Ich denke auch wirklich viel an denen, mit denen wir viel arbeiten, Unterhaltungsindustrie. Die haben ja wirklich gar keine Chance. Also Musik-Togo gibt's nicht. Und ich sage euch jetzt mal hier, wenn ihr zuhört, ich drücke euch die Daumen, dass wir irgendwann wieder große Feiern machen, große Partys, wo wir lecker Essen machen und ihr dafür sorgt, dass die Leute auf die Tanzfläche kommen. Wir wollen wieder feiern, wir wollen wieder raus. Und ich denke, ich spreche aus allen Herzen, aus allen Mündern damit.
Absolut. Vielen Dank für den Appell, lieber Carsten.
Sehr gerne. Ich danke mich, dass wir die Zeit hier hatten, das mal so zu erzählen.
Super, vielen Dank. Mach's gut.
Alles Gute. Danke, ciao.